Ja, Gott und seine Langzeitwirkung, gell? Das ist schon ein Thema. Das ist auch beim Volk Israel ein enormes Thema. Weiß von euch, ja? Ach ja, okay. Ich hab irgendwie gedacht, die sind schon raus. Okay, Entschuldigung. Also, was? Dann dürfen jetzt die Kinderlein mit der Elisabeth nach unten gehen, also die zwei, die ich sehe. Ach, da, ach, Paulina ist gut versteckt, jawohl. Drei. Gut. Entschuldigung. Der Markus mal in seine Themen vertieft, ist am bremst nichts, gell? Ja, Gottes Langzeitwirkung. Wir hatten letzte Woche gesprochen von Abraham. Weiß jemand, wie viel Zeit vergangen ist von der Verheißung an Abrahams? Ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dir dieses Land, deine Nachkommen, wie ich dieses Land geben, bis Israel im Land Kanaan ankam. Jemand eine Idee? Von Abraham die Verheißung, bis Israel in Kanaan ankam. Jahre waren sie schon alleine in Ägypten, von Jakob bis Ding. 640 ungefähr. Ja, also von Abraham bis Jakob ungefähr 200, bis die da runtergehen, dann noch 40 Jahre durch die Wüste, 400, 640 Jahre von der Verheißung bis zur Erfüllung. Ja, Gottes Langzeitwirkung. Wir haben letzte Woche, wie gesagt, darüber gesprochen, über diesen Bund der Verheißung. Ja, weil Abraham hatte ja im Grunde genommen erstmal gar nichts in der Hand. In ein Land, das ich dir zeigen werde, dann kommt er in dieses Land, dann die Verheißung, ich will dich zu einem großen Volk machen. Der hat immerhin erstmal einen Sohn bekommen. Später heißt es dann, es kamen noch zwei, drei nach. Von Söhnen und Töchtern ist die Rede, die nicht näher definiert werden. Und du sollst ein Segen werden für die Völker. Das ist dann der vierte Bund, wo es dann um Jesus geht. Das haben wir letzte Woche auch schon angesprochen. Der Punkt ist es, der Bund der Verheißung ist aus meiner Sicht ein enormer Bund für uns der Ermutigern. Und weil es zeigt einfach, dass Gott zu seinen Zusagen steht. Und wenn man guckt, die Verheißung, ich werde dir dieses Land geben auf ewig. Ich habe es letzte Woche gesagt, das war ja der Plan nach dem Zweiten Weltkrieg, die Israeliten in Südamerika anzusiedeln. Das ist nicht gelungen, sondern sie sind wieder in Israel. Und dann reden wir von einer Zeitspanne von 4000 Jahren von der Verheißung bis heute. Es war ja dann so, dass Gott unter seiner, Jakob mit seiner Sippe nach Ägypten zieht, zu seinem Sohn Josef, der dort Vizekönig ist. Und dort werden sie wirklich das, was verheißen ist, dass aus diesen wenigen ein großes Volk wird. Im zweiten Buch Mose heißt, die haben sich so vermehrt, dass sie mehr waren als die Ägypter selber. Das hat den Ägyptern wieder Angst gemacht, dass der Pharao gesagt hat, wir müssen irgendwie jetzt tricksen und die irgendwie unterjochen, dass wir das beherrschen können, damit das hier noch funktioniert und die sich nicht eines Tages hier gegen uns wenden. Also die Furcht, von Fremden überrannt zu werden, ist schon uralt, gell? Aber hier war es jetzt wirklich so. Und dann sind sie 400 Jahre lang in Ägypten. Und der Pharao, der macht es zur Wirklichkeit, also der lange nach Josefs Zeiten macht es zur Wirklichkeit und versklavt die Israeliten, lässt sie Zwangsarbeit machen. Und da heißt es dann im zweiten Buch Mose, aber die Israeliten stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien verzweifelt um Hilfe. Gott war das alles nicht entgangen. Er hörte ihre Klagen und dachte an den Bund, den er einst mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Also, wenn man den biblischen Bericht liest, dann lässt Gott sich die Geschichte einfach erstmal 400 Jahre entwickeln. Er ist bei seinem Volk, er hat es nicht vergessen, den Satz habe ich gerade unterschlagen, ja, Gott hatte die Israeliten nicht vergessen, er wusste, was zu tun war. Also er vergisst sein Volk nicht, aber er greift 400 Jahre nicht aktiv in diese Geschichte ein. Also nicht im größeren Rahmen. Und wenn wir Bibel lesen, dann wirkt es so manchmal so, dass Gott ständig irgendwas machen würde. Und wenn man dann genau hinschaut, nee, es sind oft lange Phasen, in denen nichts von dem aktiven Eingreifen Gottes zu lesen ist. Seit der Mensch sich losgesagt hat von Gott und aus seiner Nähe verstoßen wird, ihr kennt diese Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies, seitdem verfolgt Gott einen Plan. Und dieser Plan braucht Zeit. Wenn es nicht so wäre, hätte ja Gott einfach sagen können, komm, das machen wir gleich, den Schaden reparieren wir gleich, wir schicken den Sohn und es ist alles erledigt. Nein, der Punkt, Gott hat einen Plan und es muss eine bestimmte Zeit kommen, damit bestimmte Dinge geschehen können, dass bestimmte Dinge möglich sind. In Bezug auf Jesus sagt die Bibel zum Beispiel, als die Zeit gekommen war, Luther sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Der wurde als Mensch geboren, unter das Gesetz gestellt. Also am Anfang hat Gott einen Plan und legt fest, einen bestimmten Zeitpunkt, wann es richtig ist, wann der richtige Zeitpunkt ist, wann es richtig reinpasst in die Weltgeschichte, wie sie sich entwickelt wird und sagt, und dann an diesem Zeitpunkt, ja, wenn Augustus Kaiser wird, ja, und das römische Reich auf so ziemlich auf dem Höhepunkt ist, dann ist die Zeit, dass mein Sohn auf den Plan dieser Weltgeschichte tritt. Und so auch hier, 400 Jahre sollen die Ägypten, solle es dauern, so war's. Das hat er schon im Abraham verheißen. Ja, also das ist jetzt nicht, was irgendwie zufällig passiert, sondern Gott sagt Abraham, deine Nachkommen bekommen dieses Land, werden dann aber in ein Land gehen, das nicht ihres ist, für 400 Jahre. Der Nachleser, erstes Buch Mose, Kapitel 15, da steht's. Und was den Heilsplan Gottes betrifft, greift Gott dann an ganz bestimmten, an festgelegten Zeitpunkten in die Geschichte ein. Dazwischen laufen Dinge einfach. Ja? Weil, wie gesagt, wie es in der ersten, im ersten Bündnis ist, die Verantwortung für diese Welt, für diese Erde, für das, was wir leben, die liegt ja bei uns. Und jetzt nach 400 Jahren, wie es Luther schreibt, gedenkt er an sein Volk. Das klingt so ein bisschen, als man Gott erinnern müsste, sagt, du hast da vor 400 Jahren mal was gesagt, beziehungsweise eigentlich hast du vor 600 Jahren gesagt, denk mal dran. Nee, Gott hat sein Volk nicht vergessen. Aber er braucht diese Zeit und jetzt macht er weiter. Das ist so ein bisschen wie auf einer Baustelle, ja? Ist mir so das Bild gekommen. Ich will ein Haus bauen und mache einen Plan. Schönes großes Haus, ja, für ein paar Kinder, Enkel noch mit dazu und so weiter, brauchen wir Platz. Und das, was geliefert wird an Baumaterial, sind nicht die Steine, sondern die Dachbalken. Jetzt liegen die da. Jetzt kann ich eigentlich anfangen zu bauen, sagen, okay, ich mache einen anderen Plan, ich baue nur Dachhaus, ja, das ist das Dreieck und so weiter. Dann kommt meine Frau und sagt, dann wo stelle ich meine drei Kleiderschränke hin, mit nichts anzuziehen? Und wo schlafen die Kinder? Ja, also ich muss warten, bis ich meinen Plan erfüllen kann, bis ich die Arbeiter habe, bis das Arbeitsmaterial da ist, das ich brauche. Und hier ist es eben soweit, jetzt ist es soweit, Gott muss nicht erinnert werden, aber es ist Zeit, jetzt zu handeln. Israel wird aus Ägypten befreit, darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, und sie wandern durch die Wüste und kommen an den Sinai, genauer gesagt an den Berg Horeb. Sinai ist ja das Gebiet, die Wüste und das Gebirge, der Berg Gottes ist der Horeb. Und da heißt es dann, am ersten Tag des dritten Monats, nachdem sie die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu, richte den Israeliten, den Nachkommen von Jakob, diese Botschaft aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher gebracht, wie ein Adler seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, also es ist noch nicht geschlossen, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle unter den Völkern. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Dass ich das mal hört, Gott sucht sich nach der Verheißung von Abraham, Isaak und Jakob dieses Volk aus als was Besonderes. Ja, ihr seid ein heiliges Volk. Ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen, sagt dies den Israeliten weiter. Mose geht zurück zu den 7 Oberhäuptern, erzählt ihnen alles, was Gott hier gesagt hat. Und die sagen, jawohl, wollen wir. So machen wir es. Den Vertrag unterschreiben wir. Diesen Bund mit Gott gehen wir ein. Und das ganze Volk Israel war sich einig darüber. Und Mose bringt diese Nachricht an Gott. Gott möchte mit Israel diesen Bund schließen. Die Aussage ist, ihr sollt mir ein Volk von Priestern sein. Und das wollen sie erst. Ja, super toll. Ja, die haben ja gerade super Erfahrungen mit Gott gemacht. Diese ganze Geschichte mit dem Auszug durchs Schilfmeer und wie Gott die Ägypter zurückdrängt und besiegt und so weiter und das Volk berät, das ist ja unheimlich beeindruckend. Das war ganz frisch im Gedächtnis. Wie gesagt, erster Tag des 3. Monats, also das ging alles relativ rasch. Die 40 Jahre kommen erst noch. Und dann soll das Volk sich reinigen und startklar machen, um ihrem Gott zu begegnen. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wie hat das Volk Israel die 10 Gebote bekommen? Und man sagt, die meisten sagen, ja, da ging der Mose auf den Berg, Steintafeln, und hat die bekommen. Das stimmt nicht. Das kommt später, das stimmt schon, aber das kommt später. Hier an unserem Text, wenn man den Text jetzt weiterlesen würde, tritt Gott auf vor seinem Volk. Keiner darf ihm zu nahe kommen, aber Mose und das ganze Volk ist quasi, steht da und hört die Stimme Gottes, wie Gott zu ihnen spricht. Und das ist 2. Buch Mose 20, die 10 Gebote. Gott sagt sie seinem Volk direkt. Und das Volk, das gerade noch so begeistert war, einen Bund mit Gott schließen zu wollen. Ein Bund von Priestern, wo jeder Priester ist, wo jeder in der direkten Beziehung zu Gott steht, gerät in Panik, als sie die Stimme Gottes hören. Da heißt es, nachdem Gott zu Ende gesprochen hat, und alles Volk sah den Donner und den Blitz und den Ton der Posaune und den Berg rauchen, als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen auf dich hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, sonst könnten wir sterben. Das ist der Versuch Gottes, mit Israel einen Bund zu schließen. Und jetzt, wo es darum geht, um diese persönliche Begegnung, um diese Beziehung mit Gott, jetzt wollen sie nicht mehr. Jetzt wollen sie, dass irgendeiner noch dazwischen steht und für sie handelt. Ein bisschen so, wie wenn wir als Gemeinde sagen, der Pastor soll für uns glauben. Gott möchte mit Israel eigentlich hier schon das, zumindest in vielen Punkten, was dann erst im Neuen Testament möglich ist. Petrus greift diesen Gedanken auf. Ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk, also ihr die Gemeinde Jesu, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Das war eigentlich die Idee schon beim ersten Bund. Ja, diese direkte Beziehung, der direkte Kontakt, ein königliches Priestertum zwischen jedem Israeliten, zwischen jedem Oberhaupt, zwischen jedem, der in Israel lebte. Und im Alten Testament gelingt das nicht. Was im Alten Testament nicht gelingt, gelingt ja dann später durch Jesus. Im Alten Testament, einfach dass wir verstehen, haben wir den von Gott getrennten Menschen, der die Nähe Gottes nicht erträgt. Gott versucht es ja. Und obwohl Gott die Möglichkeit einer direkten Begegnung schaffen will, hält der Mensch es nicht aus, also die Israeliten halten es nicht aus. Ja? Er hält es nicht aus und deswegen muss Jesus ja schließlich an Kreuz, weil wir die Nähe Gottes nicht aushalten. Ein Aspekt, ja. Weil was passiert am Kreuz im Endeffekt? Sünde trennt von Gott und er nimmt die Sünde, die Trennung weg. Und ich muss das mal wieder betonen, Sünde ist nicht der Lolli, den ich im Supermarkt klau. Sünde ist auch nicht, verzeiht mir, der Ehebruch oder der Mord. Das alles ist die Folge der Sünde, die Folge unseres Losgelöstseins von Gott. Und das ist das, was die Bibel eigentlich als Sünde beschreibt. Wir leben losgelöst von Gott. Und was dann am Kreuz geschieht, ist, dass Jesus diese Trennung wieder aufhebt. Die Trennung, die am Anfang aufgebaut wird. Symbolisch ist ja sogar so, dass als Jesus stirbt, der Vorhang im Tempel zerreißt. Was nichts anderes heißt, als dass wir das, was Gott will, nämlich den Zugang direkt zum Vater haben. Am Dienstag, hat man es in der Bibelstunde auch davon. Ja, wir haben direkten Zugang zum Vater und das passiert am Kreuz und als das geschieht, da sagt Jesus, ist vollbracht. Und hier bei Mose, es gibt einen Schutzabstand, aber die Nähe, die pure Nähe und die Stimme Gottes ist für die Menschen bereits zu viel. Gott möchte in Beziehung zum Einzelnen leben und Israel hält es nicht aus. Ich denke manchmal, wenn Christen so gesetzlich werden, sich so hinterm Buchstaben, an den Buchstaben klammern, hinter Äußerlichkeiten verstecken, hat es ganz, ganz ähnliche Ursachen. Wir halten die Beziehung zu Gott nicht aus. Wir halten die Liebe Gottes nicht aus. Eine Grundfrage aus so einem Bündnis, wie hier Gott es versucht, ich komme nachher noch aufs Ergebnis, wie Gott es hier versucht ist, glaubst du eigentlich, dass Gott von Grund auf gut ist? Und glaubst du, dass Gott jeden Menschen wirklich unendlich liebt? Ich war am Donnerstag unterwegs, bei meinem Männertag. Dreimal im Jahr fahre ich ja in die Gegend von Augsburg, habe mit drei anderen Männern unseren Männertag. Und auf der Rückfahrt laufe ich so durch den Bahnhof. Bahn hatte anderthalb Stunden Verspätung. Ich hatte reichlich Zeit, im Nürnberger Bahnhof da mal rumzupilgern. Und da läuft eine Frau vor mir. Und wie es so ist, du siehst Leute, es kommt einer von links, eine Unmenge, und manche Leute fallen dir auf, manche nicht. Ne? So gesehen, lief vor mir mit ihrem Trolley, sah relativ jung aus, attraktiv, war einfach so wahrgenommen. Und dann bog sie da ab, ich da, fertig. Kurze Zeit später bin ich oben auf dem Bahnsteig, ich hatte immer noch eine halbe Stunde Zeit. Und da kommt diese Frau wieder auf mich zu, spricht mich an. Und ich war erschrocken. Junge Frau, also so alt wie unsere Kinder, so Mitte, Anfang, Mitte 20. Total verlebtes Gesicht, ausgefallene Zähne, völlig fertig, hast du von hinten nicht gesehen, gell? Und die hat mich dann angesprochen, es ging um 1 Euro für die Fahrkarte und so weiter. Ich hatte keinen. Und als ich dann wieder zurückkam, hat dann alle möglichen Leute, hat anscheinend ihr Geld nicht zusammenbekommen. Und als sie zurückkam, habe ich gesagt, habe ich gefragt, wo sie hin will, ja, nach Würzburg. Und dann hat man gesagt, ja, da reicht ja 9-Euro-Ticket. Dann bin ich mit ihren Automaten und habe das Ticket für sie gekauft. Und dann kam man so ins Gespräch. Haben so ein bisschen gesprochen. Ich habe mich hinterher geärgert, dass ich nicht länger mit ihr gesprochen hatte. Ich hätte ja Zeit gehabt. Aber der Punkt ist, es ging dann hinterher hinterher durch den Kopf. Keine Ahnung, was bei der Frau im Leben alles kaputt ist, was schiefgelaufen ist. Mein erster Gedanke war so diese ausgefallene Zähne in dem Alter Crystal Meth. Das ist das, was das ganz gut hinbekommt innerhalb kürzester Zeit, also so eine moderne Droge. Was ist bei der Frau schiefgelaufen? Und dann eben der Gedanke, Menschenskinder, diese junge Frau, die ist von Gott genauso geliebt wie du. Bei allem, was kaputt ist in ihrem Leben. Vielleicht war alles, was sie mir erzählt hat, eine Lüge und sie brauchte eigentlich nur Geld für Drogen und hat versucht, für 4,50 Euro das 9-Euro-Ticket weiter zu verticken. Keine Ahnung. Aber glauben wir, dass so ein Mensch genauso von Gott geliebt ist wie jeder andere? Und dass Gott das Beste für diese Person möchte? Halte ich das aus, dass Gottes Liebe genauso gut für sie gilt? Oder muss ich im Leben des anderen, ich bleibe bei der Frau, was suche, was wohl schiefgelaufen ist in ihrem Leben, muss ich die Sünde in ihrem Leben suchen, damit ich gut dastehe, damit ich mich rechtfertige? Oder finde ich ein Wort, das klarstellt, wo diese Frau steht oder zu stehen hat? Der Punkt ist es, komme ich wieder zurück, die Beziehung. Beziehung bedeutet, den anderen auszuhalten in seinem Anderssein. Und die Frage aus der Geschichte ist, halte ich Gott in seiner Liebe aus? Oder muss ich was dazwischen schalten? Ein Gebot, ein Bittsteller, eine Person, die für mich bittet. Irgendwas, was mir zeigt, dass ich richtig oder falsch liege. Wenn wir über den Bund Gottes mit Israel reden, habe ich es für wichtig gefunden, zu zeigen, dass der erste Versuch Gottes scheitert. Der zweite Versuch des Bundes ist quasi dann die Nachverhandlung des Vertrages. Da ist Mose jetzt ganz klar als Vermittler. Da ist es dann Mose, der auf den Berg steigt, später die 10 Gebote empfängt und so weiter. Da ist es dann aber auch die Aaron und die ganze Priesterschaft, alles was eingesetzt war, was vorher überhaupt nicht vorgesehen war, was eingesetzt wird, um diese Mittlerschaft zu gewährleisten. Und da heißt dann, jetzt kommen wir zum wirklichen Bundesschluss in 2. Mose 24, Gott sagt zu Mose, steig zu mir auf den Berg zusammen mit Aaron und seinen Söhnen und 70 Stammesoberhäuptern. Bleibt in einiger Entfernung stehen und werft euch nieder. Nur du allein darfst dich mir nähern. Ja, also ein deutlicher Unterschied gegenüber vorher, wo alle gleichen Abstand zu Gott waren. Die anderen müssen sich fernhalten. Danach schrieb Mose die Worte des Herrn auf. Erstmal schreibt er es also irgendwie zu Papier oder Papyrus. Früh am nächsten Morgen errichtete er einen Altar am Fuß des Berges, dazu 12 Gedenksteine für jeden Stamm Israels einen. Und dann rief er einige junge Israeliten zu sich, trug ihnen auf, dem Herrn zu opfern. Sie brachten Brandopfer dar und schlachteten junge Stiere für das Friedensopfer. Mose fing die Hälfte des Blutes auf, mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar. Dann nahm er die Schriftrolle, liest also alles, was er aufgeschrieben hat, nochmal vor den Israeliten und die sagen, alles, was der Herr befohlen hat, aber eben in dem Fall durch Mose, wollen wir tun. Wir werden ihm gehorchen. Da besprengte Mose das Volk mit dem Blut aus den Schalen, sagte, das Blut besiegelt den Bund zwischen dem Herrn und euch. Dieser Bund beruht auf all den Geboten, die ich euch in seinem Namen weitergegeben habe. So wird der Bund geschlossen. Jahwe mit Israel über Mose. Das Ganze hat für Israel intensivste Auswirkungen. Ja, man könnte ganze Predigtreihe drüber halten, was da alles passiert. Der Punkt ist es, ich habe mich auf ein bisschen was konzentriert. wenn ihr Mose denkt, Auszug aus Ägypten, dann wette ich mit euch, dass etliche oder viele von euch vor Augen haben, ja, am Tag war die Feuersäule, nachts war die Feuersäule, tags war die Wolkensäule und die ging so vor den Israeliten her. Oder? Kennen wir das Bild. Das ist auch richtig, aber nur bis zu diesem Zeitpunkt. Gott war gegenwärtig bei seinem Volk und hat es selbst geführt bis zum Sinai, 3 Monate lang. Die Israeliten hatten Gottes Gegenwart dadurch immer vor Augen. Ja. Aber das Volk will diesen direkten Kontakt zu Gott nicht, als sie Gott wirklich begegnen, sondern sie wollen den Mittler. Und die Folge davon ist, Gott geht auf Distanz zu seinem Volk. Gott ist für sein Volk da. Ja, volle Rohr. Aber der Abstand ist deutlich größer, weil Mose ist dazwischen. Und auch die Anführerschaft ins Land Kanaan, die nächsten 40 Jahre, macht nicht Gott selbst. Wenn man weiterliest, Kapitel 23, da heißt es, ich werde einen Engel vor euch hersenden, der euch auf dem Weg bewahrt und in das Land bringt, das ich für euch bestimmt habe. Da ist dann noch die Rede davon hinterher, ihr sollt den Engel nicht erzürnen und so weiter. Aber der Unterschied ist so krass. Die wollen den Bund so nicht und Gott schickt dann stattdessen nicht nur Mose, sondern auch einen Engel, der das Volk führt. Ab hier ist es nicht mehr Gott, sondern ein Bote Gottes. Nicht nur, dass Gott jetzt ausschließlich zu Mose spricht, er selbst geht auf Distanz. Und wenn wir ab jetzt Bibeltexte lesen, wenn dann die Wolkensäule erscheint, dann senkt sie sich auf die Stiftshütte, die dann gebaut wurde. Und Gott spricht mit Mose. Und da durfte dann auch keiner hin. Ja? Das war vorbei. Und dann gibt es eine tolle Geschichte, wie dann Mose mit glänzendem Gesicht da rauskommt und sie haben nicht mal ertragen, Mose, der in der Gegenwart Gottes war, haben die anderen nicht ertragen, dass Mose sein Gesicht bedecken musste, weil das schon die Israeliten nicht ausgehalten haben. Was ich an der ganzen Geschichte finde, ist, es ist ein Wahnsinnssignal von Gottes Seite. Das Volk hält es nicht aus, sagt, wir wollen es anders haben und Gott respektiert den Wunsch seines Volkes. Er hat sie auserwählt. Er hat die Zusage gegeben an Abraham, Isaak und Jakob. Und das Volk sagt, nee, so geht's nicht. Wir brauchen es anders. Also wie gesagt, Gott lässt sich auf diese Nachverhandlung ein. Er zwingt Israel nicht zu etwas, was sie nicht wollen. Und das ist ja die spannende Frage. Ja, wenn man die Geschichte im Alten Testament anguckt und wenn ich das auf mich anwende. Ja, Gott zwingt niemanden zu irgendetwas. Israel scheut die Nähe Gottes, erbittert eine Alternative und Gott passt den Bund dem Wunsch an. Ich habe letzte Woche gesagt, zu einem Vertrag, zu einem Bündnis gehören 2 Parteien. Man muss den Vertrag aussetzen und dann müssen noch beide unterschreiben. Das wird hier beschrieben dann mit dem Blut. Und Gott geht auf die Menschen ein. Wohlgemerkt, Gott lässt sich auf den Handel mit dem von ihm getrennten Menschen ein. Ja, das darf man in dem Hintergrund nie vergessen. Der Mensch, der ihn eigentlich gar nicht aushält. Überlegt euch mal das in eurer Familie, wenn die Kinder oder eins der Kinder sagt, hey, hier ist mir alles zu eng, ist mir alles zu nahe, ich will mehr Distanz. Einmal im Vierteljahr Kontakt reicht mir und das bitte nur per Telefon. Ja, Telefon wäre der Mose. Ansonsten lass mich in Ruhe. Ja, Hauptkontakt mit Israel weiter, das wurde ja auch beschrieben, auf drei Feste. Wären sogar nur alle 4 Monate auf 3 Feste begrenzt. Ansonsten lass mich in Ruhe. Das kann verletzend sein, sehr verletzend, bei mir ankommen. Gott lässt sich darauf ein. So lieb, so wichtig ist ihm sein Volk. Eine weitere sichtbare Folge des veränderten Bundes ist aber aus meiner Sicht fatal. Der Punkt ist, die Beziehung zu Gott tritt in den Hintergrund und das Gesetz tritt in den Vordergrund. Die 10 Gebote und ein paar Regeln dazu, das war ursprünglich alles, was das Volk so das Leben als Priestervolk regeln sollte. Jetzt werden die Gebote sogar in Stein gemeißelt. Und jetzt folgt eine ganze Fülle, wenn man das 3. Buch Mose dann liest, eine ganze Fülle von Geboten, Verboten, von Regeln, die alles bis ins kleinste Detail regeln. Also wenn wir heute uns aufregen und so weiter, dass bei uns alles geregelt soll, dann immer schreit wieder einer, das müssen wir regulieren und so weiter. Das war damals schon so. Ja, also 3. Buch Mose regelt alles bis ins kleinste Detail. Und dann durch die israelische Auslegung, wie man Bibel auslehnt, durch die Herangehensweise, durch die Frage, im Moment, wenn das da steht, wie ist denn das dann damit, ist das erlaubt, wird es ja teilweise immer noch verfeinert dann durch den Talmud, sodass Jesus irgendwann spottet, Leute, ihr seid doch elende Heuchler. Ja, ihr gebt den für Küchenkräuter wie die Minze, Dill und Kümmel, da gebt ihr den 10. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes, nämlich Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Güte und Treue, die sind euch gleichgültig geworden. Aber Gerechtigkeit, Treue, Barmherzigkeit, Güte, das beschreibt Beziehung. Das ist gelebter Glaube. Das sind die Dinge, auf die es ankommt. Das andere ist nur Gesetz. Paulus beschreibt es dann in Römer 7 mal so, das Gesetz ist eigentlich nur dazu da, dass die Sünde offenbar wird. Die Sünde, dass wir nicht mit Gott leben. Das Gesetz zeigt auf, wie weit wir von Gott entfernt sind, dass wir seine Nähe überhaupt nicht aushalten können. Und natürlich ist es nicht nur das Gesetz, sondern auch, wie wir es interpretieren. Die Folge von Israel, und das ist das Fatale an der Geschichte, ist, dass der Blick, je länger es dauert, umso mehr weggeht von Gott selbst auf den Buchstaben des Gesetzes. Und dadurch verliert Israel im Lauf der Zeit Gott immer mehr aus den Augen. Also die Beziehung zu Gott. Zentrum soll die Beziehung sein. Und auf Wunsch der Menschen wird es ein Regelwerk. Ihr Lieben, Christsein ist kein Regelwerk. Es geht, wenn wir als Gemeinde Jesu leben, wenn wir als Christen leben wollen, dann geht es nicht darum, ständig zu schauen, was ist richtig, was ist falsch, was ist gerecht. Ist es auch genau da, was ich tue? Natürlich sollen wir niemand schaden, am wenigsten bewusst. Der Punkt ist, Christsein ist Beziehung. Gott liebt dich. Und seine Liebe zeigt sich darin, dass er Beziehung zu dir und zu mir bauen will. Und zwar über alle deine Fehler hinweg. Über alle unsere Unzulänglichkeiten hinweg. Die entscheidende Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass Gott von Grund auf gut ist und es gut mit dir meint, oder behaupten wir es nur? Wenn unser Glaube darauf beruht, dass wir uns an Regeln halten, denken wir falsch. Und dann heißt dieser Bund mit Israel für uns. Das ist ein Bund des Umdenkens. Umdenken, was die Frage von unserer Beziehung zu Gott betrifft. Um Missverständnissen vorzubeugen, ich rede hier nicht vom lieben, netten Gott. Gott ist weder lieb noch nett, sondern Gott ist Liebe. Und Gott ist von Grund auf gut. Das heißt nicht, dass Sünde, in dem Fall, wenn man den Bund, den Vertrag sieht, Vertragsbruch, ohne Folgen bleibt. Sünde hat immer Folgen. Man muss bloß umschauen. Also Sünde, wie gesagt, das Getrenntsein von Gott. Ich rede nicht von einem lieben, netten Gott. Ich rede von einem guten Gott, der alles dafür tut, dass du und ich wieder in Beziehung mit ihm treten können. Und der die Folge der Sünde auf sich nimmt. Wie gesagt, man könnte jetzt über ganz viel, über die ganze Geschichte Israels ganz viel reden. Aber mir ist für heute das wichtig geworden. Was es dann heißt für uns, in diese Beziehung wirklich mit Gott zu treten, mit Gott leben zu können. Was da drin steckt in diesem vierten Bund, das gucken wir uns dann, ich bin jetzt ein paar Wochen auf Freizeit, am 21. August an. Also in 4 Wochen. Ja? Soweit für heute. Gottes Bund mit Israel. Amen.
Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam zu Gott beten, dass du ihn anbetest, dass wir uns jetzt Zeit nehmen, unsere Gedanken zu sammeln, dass wir uns auf den Schöpfer dieser Welt und unseren Retter und Herrn fokussieren. Güte, großer König, werden wir nie ganz verstehen. Du bist zu uns wie ein Vater, bitte höre unser Flehen. Sieh die Ängste, sieh die Sorgen, sieh den Mensch in seiner Not. Gib uns von der ewigen Quelle durch dein Liebesangebot. Bis hierher hast du geholfen, bis hierher hast du geführt. Waren wir auch manchmal mutlos, hast du uns ganz sanft berührt. Sei für uns ein Fels der Hoffnung, sei uns Anker, sei uns Licht. Gib uns Frieden, lehr uns Glauben, bis wir sehen dein Angesicht. Du hast uns den Geist versprochen, die Erlösung und dein Heil. Gut gute Nachricht, Wort der Wahrheit, Rettung wurde uns zuteil. Deine Liebe, deine Güte, dein Erbarmen und dein Tod helfen uns, den Weg zu gehen. Du bist unser täglich Brot. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du mich liebst, dass ich gut bin vor dir, vor deinen Augen, so wie ich bin. Denn so hast du mich gewollt und gemacht. Ich danke dir, dass zwischen dir und mir kein Abgrund ist, nichts, was uns trennt, dass ich keinen Mittler brauche, sondern einfach so mit dir reden darf. Herr, ich preise dich dafür. Ich danke dir für diese Freiheit, die mir der Glaube an dich gibt. Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus meine Hoffnung lebt. So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben, der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm. Jesus, meine Hoffnung. Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun an Anspruch mehr auf mich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen. Dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Jesus, dein Sieg bleibt ewiglich. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Dich will ich loben, mein König und Herr. Dir will ich leben. Dir sei alle Ehr. Dir will ich folgen, dein Weg ist gut. Dir voll Vertrauen. Du gibst Kraft und Mut. Dein will ich bleiben, im Leben und im Tod. Nichts kann uns scheiden. Du bleibst Herr und Gott. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unseren toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unseren toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Schöpfer aller Himmel, der die Welt gemacht, dein größtes Werk hast du in mir vollbracht. Engel wollen singen von dem, was du mir gabst, Liebe, die niemals ein Ende hat. In dir, die mein Herz nur sagen kann. Dir, o Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bet dich an. Schöpfer aller Himmel, der die Welt gemacht, dein Angesicht erhält die tiefste Nacht. Seitdem ich dich gefunden, liebe ich dich, Herr. Nach dir allein verlangt mein Herz so sehr. In dir, o Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, o Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bet dich an. Durch deine Gnade erschließt sich mir ein neuer Horizont. Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Lass mich durch deine Augen sehen, erkennen, welchen Mensch du in mir siehst. Und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Deine Gnade reicht. bis ans Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben Sinn, meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit. Von deiner Liebe, die bleibt. Ergriffen von der Wahrheit fängt meine Seele langsam an zu sehen. Durchbohrte Hände öffnen mir das Herz. Lass mich jetzt glauben und verstehen, dass du mich wirklich liebst, so wie ich bin. Und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben Sinn, meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit. Von deiner Liebe, die bleibt, deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben Sinn, meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit. Von deiner Liebe, die bleibt. Amen.
Den Gedanken nachhängen im Lobpreis, im Singen, im Beten, was uns bewegt hat. Und das dann mitnehmen in den Tag, in die Woche, das wollen wir. Und dazu möchte ich euch jetzt noch Gottes Segen zusprechen. Unser Herr Jesus Christus, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Herzliche Einladung noch zu einem Tässchen Kaffee oder zu einem Glas Wasser oder Apfelschorle, was da hinten halt so steht.